Also stell dir für einen kurzen Moment vor, du verlierst absolut alles. Deine Familie, deinen hart erarbeiteten Besitz, deine ganze Gesundheit. Du sitzt monatelang sprichwörtlich im Staub und lieferst dir diese bitteren, verzweifelten Wortgefechte mit dem Himmel.
Mhm. Eine absolute Albtraumvorstellung.
Ja, genau. Und dann ganz am Ende meldet sich tatsächlich so eine Stimme aus dem Sturm und erklärt dir im Grunde genommen, dass das Universum überhaupt nicht nach deinen Vorstellungen von Fairness funktioniert.
Ja.
Und als Lösung kriegst du einfach eine neue Familie und doppelten Reichtum. Und du sollst damit dann glücklich sein?
Naja, und für Jahrtausende haben Leser genau an diesem Punkt das Buch Job zugeschlagen und sich irgendwie total betrogen gefühlt. Weil das wirkt auf den ersten Blick hohl. Fast schon zynisch eigentlich.
Absolut hohl. Als ob man so ein buntes Pflaster auf eine amputierte Gliedmaße klebt und sagt so, alles wieder gut. Es löst dieses emotionale und theologische Chaos der vorherigen 40 Kapitel ja scheinbar überhaupt nicht.
Richtig.
Und genau deshalb machen wir heute unsere ausführliche Quellenanalyse. Wir stürzen uns tief in die Notizen von Dr. John Walton, genauer gesagt in seine Analyse von Session 32.
Genau, um exakt dieses massiv umstrittene Ende des Buches Hiob mal ganz genau zu untersuchen.
Wir wollen nämlich für dich herausfinden, warum dieser tief unbefriedigende Epilog in Kapitel 42 eben kein narratives Versagen ist, sondern eigentlich ein absoluter Geniestreich.
Okay, lass uns das mal entwirren. Setz doch mal die Szene für uns.
Also, um diesen Geniestreich wirklich zu sehen, müssen wir uns diese Szene echt ganz genau anschauen. Die langen Reden sind ja vorbei.
Mhm. Die hitzigen Debatten, die Hiob mit seinen sogenannten Freunden da geführt hat, die sind verstummt. Und Gott wendet sich nun direkt an Eliphas.
Das ist quasi der inoffizielle Sprecher von diesen drei Freunden, oder?
Ja, genau. Und Gott nimmt da absolut kein Blatt vor den Mund. Er sagt ganz klar, ich bin zornig auf dich und deine zwei Begleiter. Er befiehlt ihnen dann, 7 Stiere und 7 Widder zu opfern.
Wow, das ist deutlich.
Und das eigentlich Demütigende für sie ist, Hiob, den sie die ganze Zeit als Sünder verurteilt haben, der muss jetzt für sie beten, damit Gott sie nicht für ihre Torheit bestraft.
Da fällt mir direkt ein wichtiges Detail auf. Es gab doch da noch diesen vierten Redner, Elihu. Der hat sich in den späten Kapiteln ja extrem lautstark eingemischt.
Ja, stimmt.
Wenn Gott da jetzt so aufrühmt, müsste der doch eigentlich auch zum Altar geschickt werden. Man liest ja oft von Gelehrten, dass Elihu im Epilog einfach nicht auftaucht, weil sein Teil angeblich erst Jahrhunderte später von einem ganz anderen Autor in den Text gequetscht wurde. Geht Dr. Walton da auch in diese Richtung?
Naja, das ist eine sehr verbreitete akademische Theorie. Aber Walton geht in seiner Quelle einen völlig anderen Weg.
Ah, okay.
Er sieht das Buch nämlich als bewusste, kohärente literarische Einheit. Nach seiner Analyse wird Elihu hier aus einem extrem simplen inhaltlichen Grund gar nicht bestraft.
Welcher wäre das?
Er hat sich den Zorn Gottes schlichtweg nicht zugezogen.
Krass! Obwohl er so viel geredet hat.
Richtig. Anders als die drei Freunde hat Elihu in seinen Reden tatsächlich einige sehr zutreffende Punkte über Gottes Souveränität gemacht. Er war definitiv nicht perfekt, aber er stand halt nicht im Zentrum dieses spezifischen Tadels.
Das wirft natürlich sofort die Frage auf, was Eliphas und die anderen beiden dann derart falsch gemacht haben. Ich meine, sie haben doch im Grunde das ganze Buch hindurch nur die traditionelle orthodoxe Theologie ihrer Zeit verteidigt. Also Gott ist gerecht, deshalb bestraft er böse Menschen.
Und genau das bringt uns zu einem winzigen, aber absolut weltbewegenden Übersetzungsproblem im hebräischen Urtext. Was hier faszinierend ist, ist, wie das oft übersetzt wird.
Okay, wie denn?
Dr. Walton zitiert hier die englische NIV, aber das finden wir in unzähligen anderen Ausgaben genauso. Da lautet der Vorwurf Gottes an die Freunde oft, ihr habt nicht die Wahrheit über mich gesprochen, wie mein Knecht Hiob.
Naja, aber das klingt doch erstmal total logisch. Sie haben halt falsche Theorien über Gottes Motive aufgestellt.
Das denkt man im ersten Moment, ja. Aber Walton bittet uns hier, das hebräische Wort für Wahrheit, das dort steht, echt mal ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Es lautet Nikona.
Nikona, okay. Und das heißt nicht einfach Wahrheit?
Es bedeutet nicht einfach so eine abstrakte, philosophische Wahrheit. Es bedeutet eher, dass eine Aussage logisch, stichhaltig und verifizierbar ist.
Mhm, verstehe.
Aber das eigentlich Entscheidende ist die Konstruktion von diesem Verb mit der Präposition, die danach kommt. Übersetzer machen da oft reflexartig ein Über-mich daraus.
Okay.
Aber wenn wir uns mal anschauen, wie diese spezifische Kombination im gesamten Alten Testament verwendet wird, bedeutet sie durchgehend etwas völlig anderes. Sie bedeutet nämlich zu jemandem sprechen, der generell anwesend ist.
Halt, stopp, Moment mal.
Ja.
Wenn wir das jetzt umdrehen, heißt das ja gar nicht, ihr habt nicht die Wahrheit über mich gesprochen, sondern es heißt, ihr habt nicht das Richtige zu mir gesprochen.
Exakt das ist es. Ihr habt nicht das Richtige zu mir gesprochen, so wie Hiob.
Wahnsinn. Okay, das ist ein gewaltiger Unterschied. Aber da haben wir jetzt ein massives Problem, finde ich.
Wieso?
Wenn Gott sagt, Hiob habe das Richtige zu ihm gesprochen, Hiob hat in den vorherigen 40 Kapiteln Gott im Grunde als kosmischen Tyrannen beschimpft.
Das stimmt, ja.
Er hat himmlische Gerechtigkeit gefordert. Er hat behauptet, Gott würde ihn völlig grundlos zerstören. Wie kann denn der Schöpfer des Universums am Ende aus dem Sturm treten und sagen, ja, diese ganzen Anklagen waren völlig stichhaltig und logisch. Das zerreißt doch den Sinn der ganzen Geschichte.
Das ist genau der Widerspruch, an dem unfassbar viele Leser scheitern, wenn sie nicht genau hinsehen. Aber Walton löst das sehr elegant auf. Gottes Lob im Epilog bezieht sich nämlich überhaupt nicht auf diese endlosen anklagenden Dialoge der vorherigen 40 Kapitel.
Also gar nicht.
Nein, Gott segnet diese Forderung nach so einer mechanischen Gerechtigkeit überhaupt nicht ab. Seine Aussage bezieht sich einzig und allein auf das, was Hiob unmittelbar vor diesem Moment getan hat, nämlich in den allerersten 6 Versen des 42. Kapitels.
Ah, das ist dort, wo Hiob einknickt und bereut, oder?
Ganz genau. Nach Gottes gewaltiger Rede aus dem Sturm wendet sich Hiob in tiefer Demut direkt an Gott. Er lenkt ein, er erkennt an, dass er Dinge bewertet hat, die seinen Verstand echt übersteigen.
Er spricht also direkt zu Gott und stellt die Beziehung wieder her?
Richtig. Hiob war vorher in unfassbar vielen Dingen absolut im Unrecht. Er hat sich da völlig verrannt. Aber am Ende sucht er eben diesen direkten, reuevollen Dialog.
Das ist eigentlich eine fantastische Psychologie. Das ist total wie in einer zerbrochenen Beziehung oder bei einem richtig bitteren Streit.
Wie meinst du das genau?
Naja, die drei Freunde weigern sich quasi, der Person, also in diesem Fall Gott, in dem Streit direkt ins Gesicht zu sehen. Sie stehen sozusagen am Rand des Raumes und werfen mit dogmatischen, theologischen Phrasen über Gott um sich, um das Leid irgendwie analytisch zu erklären.
Ja, absolut treffend.
Sie reden über seinen Kopf hinweg, als wäre er nur ein abstraktes Konzept und kein Gegenüber. Hiob hingegen war zwar extrem wütend, er hat geschrien, er hat Dinge gesagt, die er später bitter bereut, aber er ist im Ring geblieben.
Er hat sein Gegenüber nie losgelassen.
Genau, er hat den Schmerz direkt zu Gott getragen, er blieb in der Beziehung und genau das ist es, was Gott als Nekona, also als richtig bewertet.
Das trifft den Kern wirklich perfekt. Die Freunde werden getadelt, weil sie den direkten Kontakt komplett vermieden haben und am Ende in dieser abstrakten, kalten Theologie gefangen blieben, ohne jede Reue.
Und für dich als Zuhörer ist diese Unterscheidung extrem wichtig.
Absolut.
Wenn wir nämlich verstehen, dass Gott nicht Hiobs 40 Kapitel lange Forderung nach Gerechtigkeit absegnet, dann stellt sich sofort die nächste Frage. Hier wird's jetzt wirklich interessant.
Da bin ich mal gespannt.
Ja, und zwar ist es eine sehr unbequeme Frage. Wenn Gott Hiobs Konzept von Gerechtigkeit da ablehnt, warum dreht er sich dann im Epilog um und gibt ihm neuen Reichtum und neue Kinder?
Das scheinbar hohle Ende.
Genau. Damit sind wir wieder voll beim Ausgangsproblem. Wenn neue Kinder die toten Kinder nicht ersetzen, wirkt das hohl. Und ist das dann nicht der absolute Beweis für dieses sogenannte Vergeltungsprinzip?
Dieses Tu Gutes, dann bekommst du Gutes, meinst du?
Ja, genau, dieses System. Das ganze Buch demontiert diese Idee mühsam und auf den letzten Metern sieht es so aus, als würde Gott Hiob doch einfach nur einen Scheck für sein gutes Verhalten ausstellen.
Und genau an diesem Punkt präsentiert Dr. Walton das wohl faszinierendste Konzept seiner Analyse. Er bittet uns nämlich, das Buch Hiob als eine Art groß angelegtes Gedankenexperiment zu lesen.
Ein antiker Text als Gedankenexperiment? Okay, das musst du uns etwas genauer erklären.
Sehr gerne. Wenn wir Hiob als reine Geschichtsschreibung lesen, also über einen Mann, der um echte Kinder trauert, die ihm da brutal als Spielfiguren weggenommen wurden, dann bleiben wir immer in diesem zynischen, hohlen Gefühl stecken.
Weil das die Trauer eben nicht heilt, ja.
Exakt. Aber Walton argumentiert, dass der Text auf einer viel höheren Metaebene operiert. Es geht im Kern eigentlich um Gottes Regierungsrichtlinien, um die fundamentalen Policies des Kosmos. Wir wohnen da im Grunde einem kosmischen Rechtsstreit bei.
Verklagen da also verschiedene Parteien Gott wegen schlechter Regierungsführung, oder wie?
Ja, genau das passiert da. Es gibt zwei massive Klagen gegen Gott in diesem Buch. Die erste kommt ganz am Anfang vom sogenannten Ankläger, dem Herausforderer im himmlischen Rat.
Und was sagt er?
Seine Behauptung lautet, es ist eine fatale und schlechte Politik, wenn Gott gerechte Menschen mit Wohlstand segnet.
Weil das System dann korrumpiert wird, dass die Leute das nur wegen des Geldes machen.
Exakt. Der Ankläger argumentiert, wenn du auf Gerechtigkeit immer mit Segen antwortest, züchtest du dir keine treuen Anhänger, sondern spirituelle Söldner. Die dienen dir nicht aus Liebe, sondern weil es profitabel ist.
Das ist die erste Klage. Okay.
Und dann, als Hiob alles verliert, bringt er quasi die zweite Klage ein. Hiob behauptet, es ist eine zutiefst schlechte Politik, wenn gerechte Menschen leiden müssen. Das ist tyrannisch und ungerecht.
Beide Seiten versuchen, den Schöpfer also in so eine feste Regel zu zwingen. Der Ankläger sagt, hör auf, die Guten zu segnen, sonst sind sie nur auf Profit aus. Und Hiob sagt, hör auf, die Guten leiden zu lassen, sonst bist du ungerecht.
Und wie löst Gott dieses juristische Patt dann im Epilog auf? Das Geniale ist, Gott entlarvt einfach beide als falsch. Hiob selbst widerlegt durch sein Verhalten im Buch unwissentlich den Ankläger.
Wie das?
Er beweist, dass es sehr wohl möglich ist, Gott für umsonst zu dienen. Als ihm der gesamte Profit genommen wird, hält er trotzdem an seiner Integrität fest. Er beweist dem Herausforderer also, Gerechtigkeit um der Gerechtigkeit willen, das existiert tatsächlich.
Okay, das leuchtet ein. Und wie widerlegt Gott dann Hiobs Klage? Denn Hiob pocht ja permanent auf sein Recht, verschont zu bleiben.
Indem Gott sehr deutlich macht, dass Wohlstand und Leid keine mechanischen Gesetze sind. Er beugt sich nicht diesem Vergeltungsprinzip, das Hiob einfordert. Und hier schließt sich jetzt der Kreis zu unserem scheinbar hohlen Ende.
Ah, okay.
Den Hiob in Kapitel 42 erhält, ist kein Gehalt. Es ist keine gerichtliche Entschädigungszahlung, weil Hiob im Recht war. Es ist ein reines, absolut unverdientes Geschenk, das schlichtweg aus Gottes Vergnügen entspringt.
Er gibt es ihm also nicht zurück, weil das kosmische System es nach bestandenem Test so verlangt, sondern einfach, weil er es souverän so entscheidet.
Ganz genau.
Aber Moment mal. Da hake ich mal kurz ein.
Gerne.
Selbst wenn es ein Geschenk ist, das Resultat ist doch am Ende dasselbe. Hiob leidet, Hiob hält durch, Hiob wird reich belohnt. Lehrt uns dieses Gedankenexperiment dann am Ende nicht doch einfach diese klassische Lektion? Beiß im Leid die Zähne zusammen, bleib brav und irgendwann gibt Gott dir alles doppelt zurück?
Dr. Walton ist hier in seinen Notizen extrem deutlich. Nein. Ein ganz klares Nein.
Echt nicht?
Wenn wir das als Botschaft mitnehmen, haben wir das Buch völlig missverstanden. Das Buch fordert uns ausdrücklich nicht auf, wie Hiob zu sein.
Okay.
Es ist kein Ratgeberbuch nach dem Motto, 10 Schritte, wie man im Leid richtig reagiert, um danach gesegnet zu werden.
Worum geht es denn dann, wenn Hiob nicht das moralische Vorbild für geduldiges Ertragen ist?
Es geht um unsere Wahrnehmung der Realität. Das Buch will, dass wir lernen, akkurater über Gott nachdenken zu können.
Verstehe.
Ja, Gott freut sich zweifellos darüber, Treue zu belohnen, das zeigt der Epilog. Aber die Welt ist in keiner Weise verpflichtet, immer nach dieser Prämisse zu funktionieren. Es gibt keinen kosmischen Automaten, in den du oben Treue einwirfst, damit unten Wohlstand herausfällt.
Mit der Rückgabe des Segens demonstriert Gott dem Ankläger und Hiob, also meine Richtlinien bleiben unverändert, eure Klagen sind an mir abgeprallt, ich lasse mir von euch überhaupt kein mechanisches System aufzwingen.
Perfekt zusammengefasst. Und wenn wir das jetzt mit dem großen Ganzen verbinden, nutzt Walton in seiner Analyse ein echt geniales Modell.
Ah, das theologische Dreieck, richtig?
Genau das.
Ich glaube, wenn man die Mechanik von diesem Dreieck einmal verstanden hat, fällt es einem wie Schuppen von den Augen, warum alle Redner in dem Buch so unfassbar aneinander vorbeigeredet haben.
Das theologische Dreieck ist vielleicht wirklich das mächtigste Werkzeug, um das Buch Hiob zu entschlüsseln. Es besteht aus drei Ecken, also drei grundlegenden Überzeugungen.
Und die wären?
Ecke A ist, Gott ist absolut gerecht. Ecke B besagt, das Vergeltungsprinzip ist wahr. Also gute Taten bringen Segen, böse Taten bringen Leid.
Mhm.
Und Ecke C ist, Hiob ist ein gerechter, unschuldiger Mensch.
Lass uns das mal kurz durchspielen, denn das ist ja im Grunde eine logische Falle. Ein Trilemma sozusagen.
Ja.
Wenn ich fest daran glaube, dass Gott gerecht ist, das ist Ecke A, und dass das Vergeltungsprinzip immer greift, das ist Ecke B, dann schaue ich mir den leidenden Hiob an und muss ja zwingend schlussfolgern, Hiob hat heimlich gesündigt. Ecke C muss also falsch sein.
Und das ist exakt die Position der drei Freunde, oder? Sie klammern sich an Gottes Gerechtigkeit und das Vergeltungsprinzip. Also opfern sie Hiobs Unschuld.
Aber schauen wir jetzt mal auf Hiob. Er weiß ganz tief drinnen, ich bin unschuldig. Ecke C ist absolut wahr. Und er sieht, dass er leidet.
Also muss für ihn das System kaputt sein.
Richtig. Entweder gilt das Vergeltungsprinzip, Ecke B, nicht oder, und das ist ja Hiobs oft geäußerter Vorwurf, Gott selbst ist ungerecht. Also Ecke A.
Und selbst dieser Elihu, den wir vorhin erwähnt haben, baut seine Festung irgendwo in diesem Dreieck, oder? Er versucht zwar irgendwie Gottes Souveränität zu betonen, aber letztlich will auch er das Leid durch eine dieser drei Ecken erklären.
Jeder versucht da krampfhaft, zwei Ecken zu retten, indem er die dritte zerschlägt. Und die große Frage ist jetzt, wo ordnet sich Gott ein, als er am Ende aus dem Sturm spricht? Welche Ecke wählt er?
Das ist die radikalste Erkenntnis der gesamten Analyse. Wo steht Gott in diesem Dreieck? Nirgends.
Gar nirgends.
Er stellt sich an keine dieser Ecken. Er lehnt das gesamte Konstrukt ab. Er nimmt dieses feinsäuberlich von Menschen gezeichnete Dreieck, zerknüllt es wie ein Stück Schmierpapier und wirft es einfach weg.
Krass!
Dieses Dreieck war nur der verzweifelte, primitive Versuch des Menschen, die unfassbare Komplexität des Kosmos in eine leicht verdauliche mathematische Gleichung zu pressen.
Das ist echt so, als würden Hiob und seine Freunde so einem gigantischen Schachbrett sitzen. Wir analysieren da jeden einzelnen Zug. Wir diskutieren hitzig über die Bewegung der Bauern und Türme, weil wir glauben, die Regeln dieses Spiels heißen Gerechtigkeit und Fairness.
Ja, ein tolles Bild.
Wir versuchen echt jeden Zug Gottes mathematisch nachzurechnen.
Während Gott in Wirklichkeit überhaupt kein Schach spielt. Er spielt ein völlig anderes Spiel auf einem Brett, das wir nicht ansatzweise überblicken können. Und die fundamentale Regel dieses Spiels heißt nicht mechanische Gerechtigkeit, sondern Weisheit.
Aber da muss man doch jetzt ehrlich sagen, in unserer Welt sehen wir doch ständig, dass Taten Konsequenzen haben. Der Fleißige erntet oft den Erfolg, der Kriminelle wandert ins Gefängnis. Wenn das alles nicht nach dem Prinzip der Gerechtigkeit funktioniert, ist das dann alles nur Zufall?
Es ist kein Zufall, aber es ist eben keine starre Maschine. Walton nennt das die Ripple-Effekte, also die Wellen, die Gottes Charakter im Kosmos schlägt.
Wie meint er das?
Weil Gott in seinem Wesen weise und gut ist, bringt diese Weisheit oft Segen für Gutes und Gericht für Böses hervor. Wir sehen diese Wellen dann und denken, ah, wir haben die Maschine entschlüsselt, wir haben den Code geknackt.
Aber es sind eigentlich nur Nebeneffekte einer unendlichen Weisheit, die wir nicht berechnen können.
Genau so ist es.
Das bedeutet aber auch eine sehr harte Pille, die wir hier schlucken müssen, finde ich.
Inwiefern?
Das bedeutet nämlich, dass dieses riesige antike Buch, das wohl berühmteste literarische Werk über menschliches Leid, uns am Ende mit keinem einzigen Wort erklärt, warum wir leiden. Oder warum gerechte Menschen leiden.
Und das ist die absolute Wahrheit dieses Textes. Wenn du Hiob liest, um herauszufinden, warum du genau jetzt durch eine schwere Zeit gehst, wirst du keine Antwort finden. Das Buch füllt diese Leere des Warums einfach nicht. Weder für Hiob noch für uns.
Naja, wenn es uns diese ersehnte Antwort nicht gibt, wozu existiert es dann überhaupt? Was nehmen wir daraus mit?
Es gibt uns genau diese Weisheit, von der wir gesprochen haben. Es schult uns darin, fehlerhaftes, primitives Denken über Gott zu vermeiden.
Und das ist überlebenswichtig, ne?
Absolut überlebenswichtig. Wenn wir nämlich erwarten, dass Gott ein kosmischer Gerechtigkeitsautomat sein muss. Also ich werfe ein gutes Gebet ein und ziehe unten ein gesundes Leben heraus.
Ja.
Dann bauen wir eine falsche Erwartung auf. Und wenn die Realität dann zuschlägt und der Automat nicht liefert, sind wir versucht, Gott genau in dem Moment abzulehnen, in dem wir ihn im tiefsten Schmerz eigentlich am dringendsten brauchen.
Hiob bewahrt uns also davor, unseren Glauben an eine Illusion zu hängen.
Genau.
Und so betrachtet wird dieser Epilog in Kapitel 42 plötzlich extrem kraftvoll.
Richtig.
Er räumt den Tisch komplett ab. Er lindert den Schmerz von Hiobs Verlusten der Vergangenheit nicht. Die Narben, die bleiben. Aber er korrigiert die Linse, durch die wir auf diesen Schmerz, auf das System der Welt und auf den Schöpfer blicken.
Das hast du schön gesagt. Er korrigiert die Perspektive.
Also, wenn wir all das mal zusammenfassen, was wir heute aus Dr. Waltons Analyse gezogen haben. Wir haben gelernt, dass der Epilog kein simples oder hohles Happy End ist.
er ist eine tiefgreifende theologische Korrektur. Hiob wurde nicht für all seine Worte belohnt, sondern für seine Reue und seinen direkten Dialog mit Gott.
Und wir haben verstanden, dass wir aufhören müssen, das Universum in unser kleines, berechenbares Dreieck der Vergeltung zu pressen. Das Fundament des Kosmos ist keine juristische Tabellenkalkulation, sondern eine Weisheit, die zu groß für unseren menschlichen Verstand ist.
Und genau das führt mich zu dem Gedanken, mit dem ich dich heute aus dieser Reise verabschieden möchte. Wenn wir erkennen, dass das Universum nicht auf einer rigiden, transaktionalen Gerechtigkeit basiert, sondern auf unvorstellbarer Weisheit, dann bedeutet das natürlich, dass Gott völlig frei in seinen Entscheidungen ist.
Mhm.
Wenn du dir nicht jeden Segen hart erarbeiten musst, um den Automaten zu füttern.
Ja.
Und wenn du nicht bei jedem Schicksalsschlag sofort panisch überlegen musst, für welche verborgene Sünde du gerade bestraft wirst, dann fällt ein enormer Druck von deinen Schultern.
Ein gewaltiger Druck, ja.
Wenn dieses mechanische System nicht existiert, dann bist du vielleicht zum allerersten Mal in deinem Leben wirklich frei, Gott einfach nur zu lieben. Nicht für Profit, nicht aus Angst, sondern für umsonst. Denk mal drüber nach, was das mit deiner eigenen Spiritualität machen könnte.
Ein toller Gedanke zum Schluss.
Es war uns jedenfalls eine große Freude, dass du heute mit uns abgetaucht bist. Danke fürs Mitdenken und bis zu unserer nächsten Entdeckungsreise.